Wisst ihr noch, wo wir sind? Psalm 23, wir sind bei Vers 3 und zwar bei Teil B dieses Verses. Hier heißt es, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Dieser Vers ging mir eine Zeit lang jetzt im Kopf herum, weil ich wusste, dass der heute dran ist. Und ich dachte schon fast, ja, fast zu lapidar, um eine ganze Predigt darüber zu halten. Fast zu oft schon darüber gesprochen, dass wir da noch etwas Neues rausholen könnten. Aber dem ist natürlich nicht so. Erstens, selbst wenn es reine Wiederholung wäre, wäre es immer noch gut. Gibt es bestimmte Leibspeisen, die du immer wieder essen kannst? Ich kann dir sagen, meine Mutter, die backt ein paar Schinkengipfel, die haben sich gewaschen. Und heute noch, wenn wir zu ihnen auf Besuch gehen, wenn zum Beispiel Katharina nicht da ist und ich gehe mit den Kindern zu ihnen heim essen, dann ist die Frage immer, gibt es Schinkengipfel? Oder bis vor einigen Jahren noch, das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, aber meine Mutter backt einen hervorragenden Apfelstrudel. Meine Mutter ist ja Deutsche und in Deutschland war es so früher, weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, dass es regelmäßig auch unter der Woche ein süßes Abendbrot gab. Für uns Schweizer gar nicht vorstellbar, dass du einen Teller Milchreis auf den Tisch gestellt kriegst am Abend, wenn du etwas wärschaffst, oder? Käse, Fleisch, Aufschnitt, hallo? Es ist doch kein süßes Zeug zum Znacht. Bei uns war das anders. Wir hatten regelmäßig Milchreis, Apfelstrudel, Grießschnitten mit viel Zimtzucker drüber. Und der Apfelstrudel von meiner Mutter war einfach köstlich. In keinem Restaurant findest du einen solchen Apfelstrudel. Und das sind so meine Leibspeisen, die kann ich immer und immer und immer und immer wieder essen. Amen. Und genauso kann ich das Wort Gottes immer und immer und immer wieder essen zu bestimmten Themen. Zum Beispiel zum Thema Führung und zum Thema Gerechtigkeit. Und das sind genau die beiden Bereiche, die in diesem kurzen Vers oder in diesem kurzen Satz hier abgedeckt werden. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich möchte zuerst ein bisschen darüber sprechen, dass Gott uns leitet, dass er uns führt. In seiner Funktion als unser Hirte führt er uns. Führt ein Hirte seine Schafe? Amen. Er lässt seine Schafe nicht einfach, er überlässt sie nicht einfach ihrem Schicksal, er lässt sie einfach nicht wild umherstreunen, sondern er leitet sie, er führt sie, auf grüne Auen, wie wir gehört haben, er lässt sie lagern auf grünen Auen, führt sie zu frischen Wassern. Jetzt heißt es, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Pfade der Gerechtigkeit, von was spricht das? Das spricht eigentlich von einem Lebensstil, von einem ganzen Leben. Du kannst sicher sein, dass Gott dein Hirte ist für jeden Lebensbereich. Seht ihr, wir müssen völlig wegkommen und aufhören mit diesem religiösen Denken. Wo wir den Herrn an eine bestimmte Stelle setzen und sagen, okay Herr, hier ist meine religiöse Nische, das ist mein Herrgottsecken, wie man früher sagte. Viele Leute hatten in ihrem Wohnzimmer irgendwo ein Kreuz hängen in einer Ecke und das hieß dann der Herrgottsecke. Der Herrgottsecken wurde dann ersetzt durch die Fernsehnische. Ja, an die Stelle des Kreuzes kam das Fernsehgerät, irgendwann in den 60er, 70er Jahren, sodass der Herrgottsecken abgeschafft ist. Heute kannst du keine Kruzifixe mehr kaufen in den Möbelhäusern, sondern nur noch Buddhas. Übrigens, sehr interessant, ich habe vor einer Woche... Ich plaudere heute ein bisschen, ist mir so drum. Ich bin ja euer Gastsprecher, dann darf ich das. Amen. Vor einer Woche im Brockenhaus alte Ausgaben gekauft, und zwar von 1965, der Schweizer Illustrierten. Ich bin ja 1965 geboren. Ich ging daran vorbei und dachte, das einfach reinziehen. Und ich bin auch ein Fan dieser Zeit, müsst ihr wissen. Also die Lebensart, der Lebensstil damals, das sagt mir irgendwie zu. Also wenn ich ein Nostalgiker bin, dann für diese Zeit irgendwie. Und so bestimmte, auch die Mode damals und all das, es war einzigartig. Ja. Du glaubst nicht, wie viele Kunstfasern erfunden wurden in den 60er und 70er Jahren, die es heute allesamt und sonders nicht mehr gibt. Schon mal gehört von Westan? Das muss irgendwann der letzte Schrei gewesen sein. Westan kennt heute niemand mehr. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, in dieser alten Schweizer Illustrierten, also ich habe drei Exemplare gekauft, eine ist von 1964 sogar, zwei von 1965, eine vom März 1965. Und ich bin am 22. März 1965 geboren. Ich wollte einfach mal wissen, was hat damals die Gemüter bewegt? Was hat meine Mutter gelesen, kurz bevor sie mich zur Welt gebracht hat? Und da war eine Werbung drin vom Möbel Pfister. Ein buntes Bild. Ihr wisst ja, wie die Möbel damals ausgesehen haben. Absolut unmögliche Farben hat man gehabt. Ja? Würdest du dir eine türkisfarbene Polstergruppe ins Wohnzimmer stellen? Aber weißt du was? Was das Erstaunliche war? An einer Säule da bei Möbel Pfister hing nicht etwa eine Buddha-Statue, sondern irgendein ein christliches, eine Devotionalie, wie man das nennt. Ich weiß nicht, es war kein Kreuz, aber es war so Maria mit dem Kind oder irgend so etwas. Hing da tatsächlich in diesem weltlichen Möbelhaus an der Wand als Dekorationsstück. Und heute, wenn du zu Interio gehst, dann gibt es da Buddha-Statuen und so weiter und so fort. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ist der Herr dein Hirte? Nun, lass uns ein paar Verse anschauen, wie Gott uns leitet. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, mal wieder über die Führung Gottes nachzudenken. Viele Menschen, viele Christen haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was die Führung Gottes ist. Jana hat etwas sehr, sehr Gutes gesagt. Schon in diesem Video sagt sie das, ja, was wir gesehen haben. Sie hat es gestern auch wieder gesagt. Musst du geführt sein, auf wen du zugehst beim Evangelisieren? Wir versuchen manchmal, die Führung Gottes am falschen Platz anzuwenden. Musst du geführt sein, auf wen du jetzt zugehen sollst? Nein, absolut nicht. Du kannst auf jeden zugehen und manchmal beziehst du Prügel und manchmal findest du ein offenes Herz. Amen. Wir sind gestern auf Leute zugegangen. Wisst ihr, ich habe mir die nicht mehr ausgesucht. Ich habe gedacht, okay, der Nächste ist gut. Bin auf ihn zugegangen. Einmal im Löwengästchen, dort gibt es so einen Dönerimbiss. Da stand ein Mann, rauchte gerade eine Zigarette. Ich weiß nicht, ob er noch etwas trank. Ich war so vertieft in meinen Traktat und es ihm vorlesen, dass ich gar nicht wusste, was um mich herum vorging. Habe ihn einfach angesprochen. In dem Moment, wo ich in sein Gesicht schaue, denke ich, könnte ein Moslem sein. War aber kein Moslem, denn er hieß Jose. Also zumindest vom Namen her war er kein Moslem, ja, sondern eher ein Spanier oder so etwas. Deswegen wahrscheinlich katholisch, war sehr offen, hat das Gebet mitgesprochen, Halleluja, bis zum Schluss. Dann haben wir ihm ein Visitenkärtchen gegeben von der Gemeinde und gesagt, ja, würde kommen. Halleluja. Habe ich mir den ausgesucht, war ich besonders geführt, auf ihn zuzugehen? Nicht im geringsten. Oh, Halleluja, es war so gut. Er leitet mich. 2. Mose 13, Vers 17. Wir schauen einige Verse an, wo dasselbe Wort für führen oder leiten vorkommt, im Hebräischen wie im Psalm 23, Vers 3. 2. Mose 13, 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Beachte, es heißt, führte Gott, er führte sie, aber er führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Wir können das ganz kurz zusammenfassen. Gott führte das Volk, aber er führte sie nicht den nächsten Weg. Und er hatte einen Grund, warum er sie nicht den nächstbesten oder nächstmöglichen Weg führte, nämlich, denn Gott sagte, Gott sprach dies quasi zu sich selbst und ließ Mose daran Anteil haben, der es dann aufschrieb, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen. Denn der Weg durchs Philisterland wäre wohl der nächste gewesen, aber es wäre wahrscheinlich auch der gefährlichste gewesen. Er wäre möglich gewesen, denn sonst würde das hier gar nicht erwähnt. Wenn Gott von vornherein gesagt hätte, es ist unmöglich hier durchzugehen, würde das hier nicht erwähnt werden. Wir sehen daran, es gibt manchmal verschiedene Möglichkeiten, auch aus der Sicht Gottes. Und Gott wählt für uns die Möglichkeit, von der er weiß, dass sie für uns und unsere momentane Situation am besten passt. Nun, wenn wir an die Führung Gottes denken, haben wir oft den Anspruch, Herr, bitte führ mich, bitte leite mich, aber so schnell und so einfach und so leicht wie nur immer möglich. Nur manchmal gehen diese verschiedenen Aspekte nicht zusammen. Siehst du, Gott hat gesehen, das Volk könnte es gereuen, dass sie ausgezogen sind aus Ägypten, wenn sie Kampf vor sich sehen. Also müssen wir einen Weg für sie wählen, der weitergeht, der quasi ein Umweg ist. Nun, dann geht's halt nicht mehr so schnell, dafür geht's sicherer. Die Frage ist, wenn du an die Führung Gottes denkst für dein Leben, wozu bist du bereit? Beziehungsweise wozu bist du in der Lage, es zu ertragen? Sieht Gott in deinem Leben, dass du den Kampf scheust? Dann wird er dich führen, aber er wird dich nicht den direktesten Weg führen können. Wenn Gott schon gewusst hätte zu diesem Zeitpunkt, das Volk ist kampferprobt. Sie haben schon weite Strecken des Landes eingenommen. Sie sind kriegserfahren. Sie haben schon ihre Schlachten geschlagen und ihren Mann gestanden. Wenn er das gewusst hätte, hätte er sie ganz bestimmt diesen direkten Weg geführt. Aber es war nicht so. Siehst du, Gott sah den Zustand des Volkes, dass sie 300, 400 Jahre lang Sklaven gewesen waren in Ägypten und dass sie sich dort eine Sklavenmentalität angeeignet hatten, die sie eigentlich disqualifizierte, erst einmal als Kriegsmänner zu agieren. Gott musste ihnen erst das Kriegshandwerk beibringen. Und das ist auch in unserem Leben so, im übertragenen Sinn. Gott muss dir das Kriegshandwerk erst einmal beibringen. Gott muss dir bestimmte Dinge beibringen. Er muss dich unempfindlich machen für bestimmte Dinge, damit er dich einen bestimmten Weg tatsächlich führen kann. Ansonsten wird er dich führen, aber du wirst vielleicht einen Umweg gehen müssen. Nun, wenn dem so ist, wenn du den Eindruck hast, der Herr führt mich, aber er führt mich einen Umweg, dann hadere nicht mit ihm. Hadere nicht mit ihm, sondern wisse, es ist zu meinem Guten. Der Herr kennt mich, er weiß um meine Beschaffenheit und er weiß, dass ich womöglich das Handtuch werfen würde, wenn es jetzt allzu strenge oder scharfe Auseinandersetzungen geben würde im Zusammenhang mit meiner Führung. Seht ihr, die Führung Gottes ist etwas sehr Individuelles. Gott führt den Röne nicht gleich, wie er mich führt. Warum nicht? Weil ich nicht der Röne bin und der Röne nicht mich ist. Ich bin. Weil wir ganz andere Geschichten haben. Weil wir eine ganz andere Biografie haben. Gott führt Franzi anders als Miriam und so weiter und so fort. Wir können nicht alle über einen Leisten schlagen. Und manchmal muss Gott sogar auswählen aus verschiedenen Möglichkeiten, weil er um deine Beschaffenheit weiß. Und er möchte dich nicht verlieren. Er möchte dich nicht auf eine Art und Weise führen, die die Gefahr mit sich bringt, dass er dich dabei verlieren könnte. Auch wenn es der schnellste, der nächste, der heißeste Weg wäre. Und mein Appell heute Morgen ist, lasst uns doch weise sein und die Führung Gottes und seine gerechten Pfade auch als das erkennen, was sie sind. Nämlich gerecht. Gott ist gerecht. 2. Mose 13, Vers 21. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Gott hat einen Weg für dich und er wird dich diesen Weg führen. Seine Gegenwart, seine Präsenz hier dargestellt in Form einer Wolkensäule und einer Feuersäule, ist das real? Konnten sie Gott sehen? Ja, sie konnten Gott buchstäblich sehen in Form von einer Feuersäule und einer Wolkensäule. Und er zeigte ihnen den Weg, damit sie Tag und Nacht wandern können, heißt es hier. Mit anderen Worten, es gibt keine Pause in der Führung Gottes. Du brauchst nicht zu denken, oh, ich glaube, ich habe die Führung Gottes schon vor einigen Jahren verloren. Jetzt stehe ich hier auf dem Abstellgleis irgendwo weit draußen, wo es niemand mehr interessiert und wo eben nur die abgestellten Züge herumstehen und man hat schon Graffiti auf mich gesprayt, weil ich da stehe. Und nein. Das ist nicht so, sondern Gottes Plan und sein Weg mit dir und für dich, der ist Tag und Nacht aktiv. Seine Führung ist Tag und Nacht aktiv für dich. Denk nicht, dass Gott die Hände in den Schoß legt, Däumchen dreht, denkt, okay, jetzt lassen wir sie mal ein bisschen laufen. Nein, sondern er wacht über dir. Er wacht über dir. Er hat einen Weg für dich ausersehen. Und diesen Weg wird er dich führen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du vom Weg abkommst, wenn du seiner Führung folgst. Erst wenn du dich weigerst, wenn du störrisch wirst, wenn du bockig wirst, wenn du anfängst, Gott Vorwürfe zu machen, dann pass auf. Dann könnte es gefährlich werden. Weil wenn du Gott Vorwürfe machst, für Dinge, die in deinem Leben passiert sind oder auch nicht passiert sind, je nachdem, was es betrifft, dann hast du den, der dich eigentlich führen will, nicht mehr auf deiner Seite. Du stellst dich gegen ihn und das ist das Dümmste, was du tun kannst. Stell dir mal vor, du bist irgendwo im Himalaya unterwegs, Hochgebirgsexpedition und hast einen Führer. Oder nehmen wir das Matterhorn. Bist noch nie auf dem Matterhorn gewesen, möchtest aber eine Matterhornbesteigung wagen. Gehst du nicht alleine rauf mit Turnschuhen, sondern du nimmst einen Führer mit, der dir genau sagt, worauf du achten musst und so weiter. Du legst dich nicht mit diesem Typen an unterwegs. Ha? Also wenn du ein bisschen bei gesundem Menschenverstand bist, dann legst du dich nicht mit deinem Leiter, mit deinem Führer an, der dich sicher aufs Matterhorn und zurückbringen kann. Warum tun wir das so oft mit Gott? Warum legen wir uns mit ihm an und sagen, Herr, das ist aber nicht gut, was du da machst. Das kann ich nicht akzeptieren. Da bin ich nicht einverstanden, Herr. Das muss ein Irrtum sein. Und er kennt die Karte ein bisschen besser als du. Psalm 5, Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Es kommt hier Stück für Stück zu diesem Mosaik des Bildes, des Weges oder der Art von Führung, die Gott für uns hat. Hier wird impliziert, dass der Weg, den Gott für uns hat, nicht immer ein ebener Weg ist von vornherein. Das ist auch ein falscher Anspruch, eine falsche Vorstellung, den viele Christen haben. Nämlich, wenn es Gott ist, dann muss es leicht gehen. Wenn es von Gott ist, dann muss es ganz einfach sein. Wenn es von Gott ist, dann stellt sich mir nichts entgegen. Dann kann ich einfach schlafwandlerisch, kann ich hier durch die Mitte gehen und niemand behelligt mich und es ist alles kein Problem, es gibt keine gefährlichen Stellen und ich kann nirgends ausrutschen. Es hat nirgends jemand eine Bananenschale hingelegt, damit ich ausrutsche. Niemand berührt mich, ja? Und unterwegs reichen mir die Leute Geschenke, damit ich diesen schlafwandlerischen Weg weitergehen kann. Das ist die Vorstellung, die manche Christen haben. Natürlich nicht ausgesprochen, wenn du sie fragen würdest, du, wie sieht der Weg Gottes für dein Leben aus? Dann würden sie wahrscheinlich religiös gebildet, wie sie sind, sagen, ja, es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer einfach. Aber wenn es dann nicht immer einfach ist, dann schreien sie auf und wollen genau diesen Weg haben, der da in der Mitte durchgeht, völlig ohne Probleme, unbehelligt. Alle jubeln ihnen zu. Oh, da haben wir gestern auch was erlebt, oh, das war so toll. Weißt du, wenn du Gott deine Zeit zur Verfügung stellst, dann richtet er alles andere. Gestern war ja Tour de Suisse hier, hat mich nicht wirklich interessiert. Ja. Wir sind dann nach dem Einsatz noch mit Jana und Joyce Hasler, die Tochter von Peter Hasler war auch mit dabei, haben wir sie gefragt, ja, wollt ihr noch an den Rheinfall fahren schnell? Und sie hat dann angerufen, ihren Vater, und gefragt, ob das noch geht, ob sie irgendwo erwartet werden oder so. Und es war dann kein Problem, wir sind dann an den Rheinfall gefahren. Erst wo wir dort hingefahren sind, habe ich mitgekriegt, die Tour de Suisse fährt genau dort lang. Unmittelbar am Rheinfallbecken vorbei. An allen Selbstbedienungs- und Restaurants und Kiosken da vorbei fährt die Tour de Suisse. Und ohne es irgendwie geplant zu haben, kamen wir eine Viertelstunde circa an, bevor dann der ganze, das Spitzenteam, das aus drei Fahrern bestand. Ich bin dabei gewesen, Leute. Und dann das Feld nach 3-4 Minuten, kam die da vorbeigeschossen. Nicht geplant, wir hatten gerade Zeit, uns schön einzurichten, Kaffee und Kuchen zu bestellen, uns dort hinzusetzen, auf die Brüstung. Es waren übrigens sehr wenig Leute da, es hat irgendwie niemand interessiert, die Tour de Suisse. Und konnten dann runterschauen und Diana hat gefilmt und fotografiert. Und wir waren Zeuge, wie die drei Spitzenfahrer dort vorbeischossen. Es ist ein sehr kurzer Moment, die fahren extrem schnell. Und dann 3-4 Minuten später das ganze Feld kam. Hatten wir das bestellt? Hatten wir das geplant? Nein, wir hatten sogar, ich habe extra noch bei der Polizei angerufen am Freitag, wann denn die Mühlenstraße gesperrt sei, weil wir ja morgen hier waren und nicht wollten, dass wir dann nicht wegfahren können und so weiter. Oh, Halleluja. Was wollte ich jetzt sagen hier? Der Herr, genau, er ebne vor mir deinen Weg. Also das Gebet des Psalmisten hier war, Herr, mir ist bewusst, der Weg, den du für mich hast, mag uneben sein, bitte ebne ihn für mich. Und woher weiß er, dass der Weg uneben ist? Weil er schon mal auf ein Hindernis gestoßen ist. Siehst du, und der Herr ebnet nicht den Weg vor dir, bevor du überhaupt losmarschiert bist, sondern er ebnet den Weg dann, wenn die Hindernisse sich zeigen. Schritt für Schritt. Dort ist ein Berg, der Herr ebnet ihn. Dort ist ein Hindernis, der Herr ebnet ihn. Da will dich jemand aufhalten. Herr, führe mich, Leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Mit anderen Worten, selbst wenn sich mir Feinde entgegenstellen, wird der Herr nicht zulassen, dass mich das aufhält. Sondern ich marschiere hier durch. Das ist mein Weg des Glaubens. Und wenn der Röne nach mir greift, ist mir das egal. Und wenn die Barbara mich anrempelt, ist es mir auch egal. Und wenn die Tina mir ein Bein stellen will, ist es mir auch wurscht. Sondern sie werden sehen, dass der Herr mich führt und leitet in seiner Gerechtigkeit, dass der Herr seinen Weg vor mir ebnet. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang dürfen wir auch nicht überfromm sein. Es gibt viele Menschen, die möchten nichts lieber sehen, als einen Christen straucheln. Die möchten nichts lieber sehen, als dass ein Christ sein Leben in den Sand setzt. Denn dann haben sie eine Bestätigung, eine Entschuldigung dafür, selber nicht glauben zu müssen. Siehst du, also, der lebt seit 20 Jahren mit Gott, ja, nervt seine ganze Nachbarschaft mit dem Namen Jesus hier. Und jetzt ist er selber geschieden und hat seine Kinder verloren, hat seinen Job verloren, hat sein Leben in den Sand gesetzt, in Anführungszeichen. Das ist für manche eine Entschuldigung, nicht auch zu glauben. Und darf ich euch etwas sagen? Das ist besonders traurig, aber es ist eben auch wahr. Es gibt auch viele Christen, die dauernd auf der Pirsch liegen und sehen wollen, dass andere Gläubige es nicht schaffen. Warum? Weil sie dann ebenfalls eine Entschuldigung haben, nicht aufs Ganze zu gehen, dem Herrn nicht voll zu vertrauen, nicht wirklich in die Berufung hineinzugehen, die der Herr für sie hat. Lasst uns nicht solche Leute sein. Wir haben alle diese Neigung, rein vom Fleisch her haben wir diese Neigung. Diese fleischlichen Neigungen müssen wir ablegen. Du solltest dich niemals freuen, wenn du hörst, dass jemand anders gestrauchelt ist. Aber der Herr wird uns Recht verschaffen, auch vor denen, die darauf warten, die nur darauf lauern, dass uns etwas Schlechtes widerfährt, ein Unheil geschieht oder wir es nicht schaffen oder die Finanzen ausgehen oder was auch immer. Der Herr wird uns Recht verschaffen und wird den Weg vor uns ebnen, den wir gehen sollen. Die Leute werden staunen. Ich sage das ganz konkret jetzt auch für uns und unsere Gemeinde. Die Leute, die uns jetzt beargwöhnen, werden sich noch umsehen. Sie werden noch staunen. Und ich sage das nicht in einer drohenden Art und Weise. Warum auch? Sie werden sich noch wundern, was der Herr durch uns in dieser Stadt tun wird, wenn wir unseren Weg gehen. Psalm 27, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Das ist wieder eine sehr ähnliche Formulierung. Aber hier noch ein weiterer Aspekt, Herr. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Lehre mich deinen Weg. Wenn du regelmäßig und konstant den Weg Gottes für dein Leben gehen willst, dann musst du bereit sein, diesen Weg zu lernen. Warum oder was bedeutet das? Einen Weg kannst du lernen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Schulzeit, deinen Schulweg, egal wie lange der gewesen sein mag. Ich hatte einen relativ langen Schulweg. Ganz vom Hauental hinten vor, über Neubrunn, Hohenbaumstraße, hoch bis zur Post und dann dort runter die Breitenaustraße zur Breiteschule. Es war relativ weit, insbesondere wenn das Wetter schlecht war oder im Winter, wenn es Schnee hatte und so weiter. Aber wir sind immer mit dem Fahrrad und später in die Schule gegangen, am Anfang mit dem Trottinett noch, einen langen Weg. Und wisst ihr, mit der Zeit, ich kannte diesen Weg in- und auswendig. In- und auswendig. Oder mein Weg nach Bruck jeden Montag. Schlafwandlerisch. Hey Leute, ich könnte, wenn es denn ginge, ja, könnte ich den Tempomaten einstellen. Also der geht schon, aber man kann ja nicht dauerhaft wirklich gleich schnell fahren. Tempomaten einstellen, mich zurücklehnen und in Bruck ankommen irgendwann. Diesen Weg habe ich gelernt. Deswegen bin ich jedes Mal irritiert, wenn sie wieder irgendwo eine Umleitung haben. Und dich dann über Waldshut führen wollen oder wenn sonst irgendwo, wenn es da nicht über den Berg geht, wo ich fahre doch immer über den Berg. So hat es auf einmal nicht über den Berg, wollte jetzt über den Berg fahren. Ich habe diesen Weg gelernt. Und so kannst du auch den Weg Gottes lernen. Eigentlich, der Weg Gottes ist nicht schwierig. Der Weg Gottes kann schnell erlernt werden. Da denkst du, oh, da gibt es so viele Verästelungen, da gibt es so viele Weggabelungen. Man weiß ja nie, was man wählen soll. Man weiß ja nie, was der Herr vorhat. Es gibt ja so viele Möglichkeiten im Glauben. Es gibt ja so viele verschiedene Gemeinden, so viele Angebote, so viele Bücher und alle behaupten etwas anderes. Es ist ganz einfach, den Weg Gottes zu finden. Höre auf sein Wort und höre auf seinen Geist. Er wird dich richtig leiten. Und so kannst du den Weg Gottes lernen. Wisst ihr, und Dinge, die vor 30 Jahren falsch waren, sind auch heute noch falsch. Das ist manchmal etwas, wenn du lange Zeit gläubig bist und um dich herum sich die Welt verändert. Hallo, hat sich die Welt verändert in den letzten 30 Jahren? Ich stehe hier als lebender Zeuge dafür, dass sich die Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Ich kann es euch sagen. Weiß nicht, wer von euch am Barclay James Harvest Konzert war am Freitagabend. Kennt jemand diese Gruppe überhaupt? Also, vor 30 Jahren war das ein absoluter Top-Act. Wenn du mir vor 30 Jahren gesagt hättest, im Jahr 2011 wird dann mal Barclay James Harvest auf dem Moonout spielen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, erzähl noch etwas. Aber die waren da, beziehungsweise das, was noch übrig ist davon. Und wahrscheinlich war das Konzert gut besucht und alles. Aber das ist nicht mehr die Musik, die heute gehört wird. Ja. Die Welt hat sich verändert in den letzten 30 Jahren. Und ich kann dir sagen, auch der Leib Christi, beziehungsweise die Christenheit und die Wahrnehmung dessen, was Christen sehen, was sie für richtig halten, was sie für gut empfinden, hat sich sehr stark verändert in den letzten 30 Jahren. Und ich habe manchmal damit gerungen, um mich herum diese Veränderung wahrzunehmen und die veränderte Wahrnehmung der Leute um mich herum, um mich zu fragen, bin ich einfach hoffnungslos altmodisch? Bin ich einfach ein Nostalgiker? Bin ich einfach ein Hinterwäldler? Oder sind bestimmte Dinge wirklich falsch? Und ich komme je länger, je mehr zu der gesunden Haltung und Einstellung und dem gesunden, abgesicherten Wissen, dass bestimmte Fehlentwicklungen tatsächlich passiert sind und was vor 30 Jahren nicht richtig war und nicht gut geheißen wurde im Leib Christi, ist auch heute nicht richtig. Vor 30 Jahren, gut, so ganz so lange bin ich noch nicht gläubig, aber fast, vor 30 Jahren hast du wenig Leute angetroffen, die nicht in einer Gemeinde waren. Du hast wenig Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich bin mal da, mal dort und dann schauen wir uns da noch an, dann hat es dort noch einen Gottesdienst. Nein, sondern die Leute waren in der Gemeinde. Heute ist das keine Seltenheit mehr, sondern fast schon, ich will es nicht übertreiben, aber es ist fast schon die Regel bei vielen, dass man sich nicht mehr verbindlich einer bestimmten Gemeinde anschließt. Und jetzt fragst du dich ja, ist es richtig oder falsch? Und ich kann dir sagen, es ist falsch. Es ist falsch, genauso falsch, wie es vor 30 Jahren falsch war. Ist es heute richtiger, vor der Ehe schon Sex zu haben oder zusammen zu wohnen als vor 30 Jahren? Wisst ihr, vor 30 Jahren, wenn du das deinem Pastor erzählt hättest oder deinem geistlichen Leiter, weißt du, wir wohnen schon mal zusammen, dann hätte dir dein geistlicher Leiter, dein Pastor, wirklich die Leviten gelesen. Mit größter Selbstverständlichkeit. Und heute könntest du es vielleicht sogar erleben, dass der Pastor sagt, ja, ist schon nicht so gut. Aber wir wollen ja die Leute nicht wegstoßen. Also dann lassen wir sie lieber vor der Ehe schon zusammenleben, als dass man sie dann verliert. Aber weißt du was? Das, was vor 30 Jahren falsch war, ist auch heute noch falsch. Und so kannst du die Wege Gottes lernen. Mit anderen Worten, wenn du diesen Weg einmal kennst, dann kennst du ihn und dann weißt du, was richtig und falsch ist. Bestimmte Dinge werden nie erlaubt sein. Psalm 43, Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ein weiterer Aspekt, nämlich die Führung Gottes, die hier umschrieben wird mit sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Führung Gottes, nämlich das Ziel der Führung Gottes ist, dass du zu seinem heiligen Berg und zu seinen Wohnungen geleitet wirst. Mit anderen Worten, die Führung Gottes für dein Leben hat einen ultimativ geistlichen Zweck. Es ist eine geistliche Absicht, die damit verfolgt wird. Der Herr führt dich nicht einfach, damit du Spaß hast im Leben, sondern er führt dich für sein Reich, um seines Namens willen, um seines Reiches willen, um seiner Gerechtigkeit willen. Er führt dich, damit du es schaffst, zu seinem heiligen Berg, also zum Ort der Begegnung mit ihm zu kommen. Das ist der Grund für seine Führung. Und zu seinen Wohnungen, zu den Plätzen, die er für dich vorbereitet hat, damit du dort bleibst, damit du dort bist, damit du dort versorgt wirst, damit du dort etwas lernen kannst. Das ist der Grund, warum Gott dich führen will, warum er dich leiten will. Nicht einfach, damit du viel Abenteuer erlebst, viel Spaß hast, eine Menge guter Leute kennenlernst oder was auch immer. Das wird alles nebenbei noch geschehen, aber das Ziel ist, dass du Gott besser kennenlernst. Das Ziel ist, dass du an einen Punkt kommst, immer wieder in deinem Leben, denn das brauchen wir alle immer wieder, einer frischen Begegnung mit Gott. Ich habe heute Morgen eine ganz frische Begegnung mit Gott. Ich habe vorhin eine frische Begegnung mit Gott gehabt, habe mich da drüben hingestellt, habe mir vorgestellt, es ist nicht meine Gemeinde hier, ich bin hier nur Gastsprecher. Und in dem Moment, wo ich dann wieder hier vorkam, habe ich gesehen, wie Jesus hier war. Halleluja. Und dass er der Oberhirte ist hier. Preis dem Herrn. Deswegen solltest du dich führen lassen. Du kannst nicht den Anspruch haben, Herr, führe mich, Herr, leite mich, aber bitte nicht mit einer geistlichen Absicht. Herr, führe mich, Herr, leite mich. Und dann zeigt er dir, du sollst in eine Bibelschule gehen. Nein, nein, also da jetzt nicht, Herr. Also ich habe keine Zeit für Bibelschule, ich habe kein Geld für Bibelschule. Herr, führe mich, Herr, leite mich. Kauf dir dieses Buch, kauf dir dieses CD-Set. Nein! Ich spare für... ein neues Paar Nike-Turnschuhe. Oder ich spare für eine Gucci-Sonnenbrille. Oder ich möchte mir diesen Gürtel kaufen von Dolce und Gabbana. Herr, bitte sag mir doch nicht, ich soll ein Buch kaufen oder ein CD-Set. Herr, führe mich, Herr, leite mich. Geh in die Gemeinde. Nein, da war ich doch gerade letzten Sonntag. Wenn du die Führung Gottes erleben willst, dann wird der Herr seine Absichten davor stellen. Psalm 61, Vers 3. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Das ist ein wunderbarer Vers. Da ist so viel Trost drin in diesem Vers. Ist es dir auch schon mal so gegangen? Du wusstest eigentlich, ich will den Weg Gottes gehen. Du wusstest auch irgendwo, wie der Weg Gottes geht und wo er hingeht und dass da ein Felsen ist, an dem du dich festhalten kannst. Aber dieser Weg schien dir zu hoch. Dieser Fels scheint dir viel zu weit weg zu sein. Oder der Schritt, den du gehen musst, um auf diese Ebene zu kommen, wo der Fels ist und wo du in ihm sicher bist, scheint dir unmöglich und unmöglich erreichbar zu sein. Dann sollte dich dieser Vers trösten. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Halleluja. Und der Herr wird das tun, wisst ihr? Der Herr wird das tun. Wir sind alle vor ihm wie Staub, wie ein Gebilde aus Staub. Niemand von uns ist so geistlich, dass er immer von sich aus die richtigen Entscheidungen trifft. Niemand von uns ist so geistlich und so gottesfürchtig und so hungrig nach Gott, dass er nicht manchmal lieber einen leichteren Weg gehen würde, als den, der wirklich auf den Felsen führt. Das müssen wir erkennen. Das müssen wir verstehen. Das gilt für mich genauso wie für euch alle. Und deswegen sollten wir immer wieder auch einmal beten, Herr, führe du mich auf diesen Felsen, der mir selber zu hoch ist. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich immer, oh Herr, zeig mir, wo der Fels ist und ich bin drauf. Nein. Manchmal liebend gerne, Herr, zeig mir den Weg des geringsten Widerstandes und ich werde den gehen. Nur meistens muss der Herr dir den gar nicht zeigen, denn der ist offenbar. Der Weg des geringsten Widerstandes ist leicht zu finden. Der Weg auf den Felsen, nicht immer ganz, beziehungsweise dort wirst du manchmal ohne Hilfe gar nicht draufkommen. Das bedeutet, wir müssen in Abhängigkeit bleiben vom Herrn. Wenn du da irgendwo am Matterhorn an einer Wand hängst oder in einer Halde spazierst oder rumstolperst, wirst du manchmal froh sein um eine helfende Hand. deines Führers. Komm, komm, lass mich dich ziehen. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, weil das ist ein sehr wichtiger Zusatz hier in dem Ganzen, nämlich Gott möchte uns in seinen Wegen leiten und diese Wege sind Wege der Gerechtigkeit. Muss man das predigen? Ja, man muss von Zeit zu Zeit predigen, Leute, dass Gott gerecht ist. Egal, was in deinem Leben geschieht, und bitte nimm das wirklich wörtlich und nimm es wirklich für dich, egal, was in deinem Leben geschieht, Gott ist gerecht. Du hast kein Recht, Gott anders zu beurteilen als gerecht. Machen wir mal dieses Gedankenspiel. Philipp, nehmen wir an, du wirst deinen Job verlieren. Ist Gott immer noch gerecht? Franzi, nehmen wir an, dein Auto würde zu Schrott gefahren werden auf dem Heimweg. Wäre Gott immer noch gerecht? Hans-Jörg, nehmen wir an, du könntest nie wieder Tennis spielen. Wäre Gott immer noch gerecht? Hättest du ein Recht, Gott anders zu beurteilen als gerecht, wenn er dir dein ganzes Geld nehmen würde, Stefan? Hättest du kein Recht, oder?
Nein.
Amen. Das müssen wir uns immer wieder mal vor Augen halten. Und wisst ihr, ich rede nicht vom grünen Tisch aus. Das sind Dinge, die auch in meinem Leben ablaufen, wo ich mir überlegen muss, Herr, bist du wirklich gerecht? Ist das gerecht, was wir erleben? Oder ist das gerecht, was da passiert? Und eins muss klar sein, nämlich Gott ist gerecht. Und die Pfade, auf denen er dich leitet, sind gerecht. Sie sind gerecht. Grundsätzlich, du wirst niemals dich vor den lebendigen Gott hinstellen können und mit Fug und Recht sagen können, Herr, du bist nicht gerecht. Norval Hayes hat immer gesagt, auf Englisch, you have to judge God faithful. Du hast kein Recht, Gott irgendwie anders zu beurteilen als treu. Gott ist treu und Gott ist gerecht. Wenn du Gott richtest, to judge someone, dann bitte halte ihn für treu. Denn das ist er. Gott ist gerecht und seine Wege sind gerecht. Egal, was in deinem Leben geschieht. In Jesaja 40, Vers 27 lesen wir nämlich folgenden Vers. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Offensichtlich muss es möglich sein, so zu reden. Aber die Antwort Gottes lautet, warum sagst du Jakob, du kannst deinen Namen einsetzen. Diesen Vers habe ich auch auf einer meiner Verslisten und ich bekenne ihn so. Warum sagst du Manfred und sprichst du Manfred, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Wenn Gott eine solche rhetorische Frage stellt, dann kann ich dir jetzt schon sagen, wie die Antwort lautet. Nein. Sie lautet nein. Oder du hast kein Recht, solches zu Gott zu sagen. Es gibt keinen Grund, solches zu Gott zu sagen. Denn dein Weg ist ihm nicht verborgen und dein Recht wird ihm nicht entgehen. Aber bitte bleib auf seiner Seite. Also wenn du dich in einem Spiel gegen den Schiedsrichter stellst, dann hast du wirklich schlechte Karten. Wenn der Schiedsrichter dein Feind ist, dann hast du schlechte Karten. Und Gott ist der gerechte Schiedsrichter, wie Paulus an einer Stelle sagt. Es ist interessant, die Übersetzungen transportieren das nicht so gut, aber an einer Stelle dort im 1. oder 2. Timotheusbrief oder wo es ist, wo es heißt in den üblichen Übersetzungen, denn Gott ist der gerechte Richter, wird eigentlich ein Wort verwendet, das man als Schiedsrichter übersetzen müsste. Gott ist der gerechte Schiedsrichter. Ja, dass er letzten Endes irgendwann am jüngsten Tag der gerechte Richter sein wird, das kann ich ja schon akzeptieren. Aber jetzt im Spiel des Lebens möchte ich Gott als gerechten Schiedsrichter erleben. Und wenn der René nicht aufhört, mich zu behindern auf meinem geraden Weg, dann wird der Schiedsrichter ihn zurechtpfeifen. Und wenn die Barbara nicht aufhört, mich anzurempeln auf meinem geraden Weg, dann wird der Herr ihr die gelbe Karte zeigen. Und irgendwann dann sogar die rote. Amen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das Wort, welches im Psalm 23, Vers 3 vorkommt, für Pfad, ist das hebräische Wort Magal. Magal. Und im Hebräischen ist es noch mehr so als im Griechischen, dass diese Worte wirklich sehr verschiedene Bedeutungen haben können. Also manchmal ein Bedeutungsspektrum abdecken, wo du dich fragst, wie hat das alles im selben Topf Platz? Aber es ist tatsächlich so, und wenn du dann die Vokale, die ja nie geschrieben werden im Hebräischen, wenn du die dann auch noch wegnimmst und nur den Wortstamm anschaust, dann vergrößert sich dieses Spektrum noch einmal. So dass manchmal einzelne Worte oder Wortstämme fast Gegensätzliches bedeuten können. Sehr spannend, sehr interessant. Und dieses Wort Magal bedeutet eben nicht nur Pfad im Sinne von etwas sehr Schmalem, so ich gehe einen schmalen Pfad, sondern es bedeutet auch Lagerplatz oder Schutzwall. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, wo das Wort genau diese Bedeutung hat, um euch etwas zu zeigen damit. 1. Samuel 26, Vers 7. David ist unterwegs und kämpft gegen Saul, beziehungsweise ist eigentlich auf der Flucht vor Saul, und hat hier wieder einmal die Gelegenheit, Saul das Leben zu nehmen, was er dann nicht tut, wie wir wissen, weil er den Gesalbten des Herrn nicht antastet. Und hier heißt es, und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht, und siehe, Saul lag schlafend im innersten Lagerring. Das ist dasselbe Wort wie im Psalm 23, Vers 3. Und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Nun, warum betone ich das so? Ganz einfach, weil der Ort, an dem Saul hier lag, dieser innerste Lagerring, umringt von allen seinen Soldaten lag er dort. Den Speer zu seinem Haupt. Glaubst du, Saul fühlte sich sicher dort? Wenn er irgendwo sicher war, dann dort. Wie konnte es David überhaupt schaffen, dort so weit vorzudringen? Wir wissen es nicht genau, der Herr führte ihn. Es war die Salbung des Herrn, die ihm das ermöglichte, unbemerkt an diesen Ort vorzustoßen. Aber für die Bedeutung des Wortes spielt das nicht so eine Rolle. Das Wort bedeutet einen sicheren, sicheren, sicheren Ort, wo du umringt bist von der Gerechtigkeit Gottes. Halleluja! So dass du dich ruhig und sorglos schlafen legen kannst und weißt, um mich herum mögen Kämpfe toben, ich liege im innersten Kreis meiner Getreuen, mein Schutz ist nicht von mir gewichen, sondern mein Starker ist bei mir. Anders gesagt, wenn es heißt, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, könntest du auch sagen, er leitet mich an einen Ort der Gerechtigkeit, wo ich beinahe unangreifbar bin. Nicht nur seine Pfade sind recht und seine Pfade sind gerade und Gott ist gerecht, sondern er leitet dich an einen Schutzort, in einen innersten Zirkel, könnte man sagen, der Gerechtigkeit, wo du unantastbar bist. Und das korrespondiert natürlich mit einem unserer Lieblingsverse, nämlich Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Wie kann das sein, Herr? Ja, weil ich an einem Ort bin, weil ich an einen Ort geführt wurde, wo ich im Zentrum der Gerechtigkeit Gottes stehe, sodass ich buchstäblich oder beinahe unantastbar bin. Warum sage ich beinahe? Weil du dann antastbar bist, wenn du diesen Schild des Glaubens und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit fahrlässig von dir wirfst. Und wisst ihr, das ist etwas, was so viele Christen immer wieder machen. So viele Christen lassen sich immer wieder einmal ihren Stand der Gerechtigkeit rauben. Oder ihre Gerechtigkeit madig machen. Vom Teufel, von anderen Leuten. Du bist doch gar nicht gerecht. Franzi, ich habe gehört, wie du gestern mit deinem Mann geredet hast. Bist du gerecht? Der Teufel versucht das. Er ist der Ankläger der Brüder. Er ist, wie Petrus es sagt in seinem Brief, in seinem ersten, der Antidikos, unser Rechtsgegner vor einer imaginären Gerichtsverhandlung, wo er uns verklagt. Er ist so etwas wie der Staatsanwalt. Siehst du, dem Staatsanwalt geht es letztlich nicht um Schuld oder Unschuld. Er will jemanden verurteilt sehen. Der Staatsanwalt hat die Aufgabe, die Anliegen des Staates so zu vertreten, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, wenn eine Straftat begangen wurde. Das ist sehr verkürzt dargestellt, aber eigentlich geht es um das. Deswegen fordert der Staatsanwalt immer eine höhere Strafe als der Verteidiger. Und der Richter, der eigentlich unparteiisch sein sollte, muss dann entscheiden, was tatsächlich als Strafe verhängt wird oder ob der Angeklagte sogar genau freigesprochen wird. Und im Falle des Teufels kannst du sicher sein, er ist ein sehr, sehr scharfer Gegner. Und er wird nicht nur versuchen, dich vor Gericht oder vor dem Herrn zu verklagen, sondern insbesondere auch vor dir selbst und auch vor anderen, dich schlecht zu machen, dir deine Freunde zu nehmen, dich in ein Licht zu stellen, dass andere denken, ich glaube, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Jesaja 54, Vers 14, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein, sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. In was suchst du deinen Halt im Leben? Wir alle streben nach einem Leben, wo wir nicht erschüttert werden von jedem Lüftchen. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Zustand erreichen kann, scheinbar. Eigentlich gibt es nur einen. Es ist keine Möglichkeit zum Beispiel, dass du einfach Probleme nicht an dich rankommen lässt. Es ist keine Möglichkeit, wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass du deinen Kopf in den Sand steckst und so tust, wie wenn es keine Probleme gibt. Und es ist auch keine Möglichkeit, an diesen Punkt zu kommen, wo du fest gegründet bist, indem du sagst, Gott, mich alles nimmt alle, mich in Ruhe. Ich bin fest, felsenfest überzeugt davon, dass ich untadelig bin, dass an mir nichts zu verändern ist, dass ich alles richtig mache, dass mir niemand zu nahe treten soll. Das ist auch nicht der Weg. Sondern der Weg ist der, dass du dir die Gerechtigkeit Gottes aneignest. Denn nur wenn du die Gerechtigkeit Gottes wirklich dein eigen nennen kannst, wirst du unangreifbar sein. In deinem Fleisch bist du immer angreifbar. In deinem Fleisch wird der Teufel immer irgendeinen Flecken finden, wo er sagen kann, siehst du, du bist nicht gerecht. Du bist ein Sünder. Du bist zu kurz gekommen, bist hinter dem zurückgeblieben, was Gottes Forderung wäre. Aber wenn du dich wirklich auf die Gerechtigkeit Gottes stützt und dir ihrer bewusst bist, dann hören diese Angriffe auf oder sie laufen vielmehr ins Leere. Deswegen auch dieser Vers noch, 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Willst du in den Pfaden der Gerechtigkeit geleitet werden, die Gott für dich hat? Willst du ihn als gerecht erkennen und dich selbst als gerecht sehen, egal was alles schiefgelaufen ist in deinem Leben? Dann wirst du nicht umhinkommen, diesen Vers immer und immer wieder vor deine Augen zu stellen. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Das ist mein Erbteil von ihm, dass diese Gerechtigkeit in meinem Leben wirkt. Und keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, würde es gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, werde ich schuldig sprechen. Warum? Du bist so sehr in der Gerechtigkeit Gottes und von ihr umgeben und in ihr eingepackt, dass du bist wie Saul, der da im innersten Kreis seiner Getreuen lag, seinem Speer an seinem Hauptende und sich sicher war, mir kann niemand etwas anhaben. Beinahe wäre er um einen Kopf kürzer gewesen. Aber so ist es nicht bei uns. Denn in das Heerlager Gottes kann wirklich niemand eindringen. Preis dem Herrn. Ich möchte schließen mit Jesaja 32, 17, einem meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Halleluja. Mach das zu deinem Lebensmotto oder zu einem deiner Lebensmottos. Psalm 23 dein Lebensmotto ist, dann gehört dazu auch Jesaja 32, Vers 17. Das Werk der Gerechtigkeit, das, was die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben bewirken wird, ist Friede. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Lass uns wieder zusammen Psalm 23 proklamieren. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Lass uns einfach zusammen lesen, ihr seht es ja auch, oder? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Halleluja.